Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, immer nachts im Radio und immer auch als Podcast. Wir waren bei einem Roger Waters Konzert. Und das heißt, es geht weniger um seine Musik als um ihn als umstrittene politische Person. Dann sind wir mit der Künstlerin Monica Bonvicini verabredet, die ihr Atelier verlieren soll. In Venedig wollen wir bei der Architekturbiennale wissen, worin in Zeiten der Klimakrise die Zukunft des Bauens besteht. Dann sind wir im Theater, wo Gewalt gegen Frauen zum Thema gemacht wird. Also genau das, was hunderttausendfach in diesem Land passiert. Jeden Tag. Und wir stellen neue Filme in den Kinos vor. Einer davon war schon während der Dreharbeiten umstritten. Tja, man kann sich schon fragen, was ist eigentlich aus Roger Waters geworden? Wir reden über ihn vor allem als fragwürdige politische Person, mehr denn als Musiker. Aber das hat eben auch mit seinen umstrittenen Äußerungen und Zeichen zu tun. Ein Mann, der ganz sicher Musikgeschichte geschrieben hat mit Pink Floyd und inzwischen aber von jüdischen Lobbygruppen im Journalismus spricht und in der Musikbranche und sich auch offen zum BDS bekennt. Ein Musiker, der auch schon ein Balance in Schweineform mit Davidstern aufsteigen lassen. Er ist gerade in Deutschland unterwegs, in Hamburg und in Köln hat er schon gespielt, da hat er diese Balance nicht gezeigt. Es gab ja Versuche, seine Konzerte zu verhindern, das ist vor Gerichten gescheitert. Auch in Berlin fand das Konzert statt. Sebastian Engelbrecht ist für uns vor Ort. Sebastian, ist das Konzert schon beendet?
Ja, es ist gerade zu Ende gegangen und die Menschen, 17.000 passen in die Halle, die war auch fast voll, strömen jetzt aus der Mercedes-Benz-Arena ins Freie und scheinen alle ganz gelöst und froh nach diesem Konzert.
Gab es denn vor dem Konzert oder auch jetzt noch irgendwelche Kommentare, Proteste, Diskussionen zu Roger Waters als politischer Person?
Ja, es gab politische Stände von der Anti-Israel- oder Israel-Boykott-Bewegung BDS. Die haben sich präsentiert vor der Tür mit ihren üblichen Transparenten. Sie wollen ja Israel als Ganzes boykottieren und nicht etwa nur die besetzten Gebiete Israels. Und dann waren auch andere da, die Roger Waters verteidigten und also ausführliche Schriften da ausgestellt haben. Aber wer nicht zu sehen war, waren die Kritiker von Roger Waters. Und das hat mich in der Tat sehr überrascht, dass sozusagen es keine Anti-Waters-Lobby gab, die da aufgetreten ist.
Das ist durchaus bemerkenswert. Dennoch, wie ist dieses Publikum? Wer geht zu einem Roger Waters-Konzert in Berlin?
Ja, das sind Leute, die mindestens 90 Euro in der Tasche haben müssen, um hier eine Karte zu bezahlen. Insofern durchaus eher bürgerliche Leute, Leute, die einen Beruf haben und dem auch nachgehen. Aber so ein paar Altrocker sind auch dabei. Insgesamt aber Leute wie Sie und ich, Herr Balzer.
Na gut, das Konzert selbst ist ja auch dann interessant zu sehen. Wir lassen mal das Musikalische weg, weil wir tatsächlich über ihn als politische Person reden wollen. Uns auch das Setting interessiert. Was hat Roger Waters gezeigt oder kommentiert oder irgendetwas, was durchaus Bezug nimmt zu dem, was ihn ja so umstritten macht?
Ja, das war eine große Show seiner Weltanschauung. Ein Holzschnitt ist da noch geradezu differenziert. Von Anfang an zeigt er sein dualistisches Weltbild. Seine Botschaft ist, es gibt die Guten, es gibt die Bösen. Die Guten, dazu zählt er sich und das Publikum fühlt sich dann irgendwie auch dazugehörig. Die Bösen, das sind die Polizei, das Militär, die Regierungen, vor allem die amerikanischen Präsidenten seit Ronald Reagan bis Joe Biden. Und diese Botschaft wird einem das ganze Konzert über musikalisch eingehämmert, übrigens bei einer miserablen, verschwommenen Akustik in der Mercedes-Benz-Arena. Und zugleich wird das über megalomane Videoschirme mitgeteilt. Das, was man dann da an Animationen sehen kann, war von künstlerisch guter Qualität und sehr interessant. Aber die Botschaft war äußerst holzschnittig. Das Böse ist die Regierung, die graue Hochhausstadt nach dem Nuklearkrieg. Aber genauso böse sind Bill Clinton, Barack Obama. Sie haben Tausende auf dem Gewissen, wie alle US-Präsidenten. Böse sind Kapitalismus, Faschismus, Militarismus und Krieg. Und dann wird groß in riesigen Buchstaben eingehämmert auf dem Bildschirm. Widersteht dem Kapitalismus, widersteht dem Faschismus und die Masse jubelt. Also diese plumpe, letztlich völlig unklare Ideologie, die da eingehämmert wird, die ist natürlich selbst Faschismus anfällig und insofern höchst kritisch zu sehen.
Und das bemerkenswerterweise in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, was ja auch nicht eine gewisse, auch nicht einer gewissen Ironie entbehrt, würde ich mal sagen, an dieser Stelle. Aber sonst all das, was ihm vorgeworfen wird, antisemitische Bezüge, auch in der Russlandnähe, gerade jetzt in diesen Kriegszeiten, all das kam nicht direkt vor.
Also die Bösen sind nur die amerikanischen Präsidenten. Von Putin war da überhaupt keine Rede. Aber Antisemitismus, würde ich sagen, ist indirekt zu bemerken. Das Böse wird symbolisiert durch das Schwein. Das schwebt schon bei den Bildern von der zerstörten Hochhausstadt am Himmel. Immer wieder schwebt es durch die Videofilme, die da gezeigt werden, während die Musik ertönt. Es ist wie eine geheimnisvolle Macht, dieses Schwein schwebt durch die Halle. Und auf diesem Schwein steht diesmal also kein Davidsstern, sondern Stiehl den Armen, gib den Reichen. Außerdem sind da Namen von Rüstungskonzernen zu sehen. Und dazu tritt Roger Waters auf im Palästinensertuch und auf dem Bildschirm steht Fuck Drohnen, Fuck Krieg gegen den Terror. Und immer wieder dazu Bilder von Angriffen der israelischen Armee auf Palästinenser aus der Luft. Dann wieder Bilder vom Schwein, von den Schweinen mit Schlips und Krawatte und Aktenkoffern Geschäfte machen. Dann wieder leidende Palästinenser im Fadenkreuz der israelischen Armee. Bilder von unschuldigen getöteten Palästinensern und dann wieder das Schwein und so weiter. So wechseln diese Motive häufig ab. Und wer es jetzt noch nicht verstanden hat, Herr Balzer, bei dem Konzert, wer böse und wer gut ist, ja, dem ist nicht zu helfen. Indirekt ist völlig klar, auf der Seite des Guten stehen die Palästinenser, auf der Seite des Bösen Israel und die Schweinekapitalisten.
Sebastian Engelbrecht, kurz nach dem Konzert von Roger Waters in Berlin. Und wir haben es gehört mit sehr eindeutigen politischen Botschaften, aber eben auch tatsächlich ohne weitere Proteste im Vorfeld und auch nicht danach. Herzlichen Dank für diese Eindrücke. Berlin hält ja viel auf sich als internationaler Kunststandort, aber auch hier werden die Freiräume für Künstler immer kleiner. Viele Ateliers und Workshops sind bedroht. So auch an einem sehr wichtigen Standort in Berlin-Wedding. Relativ zentral eine alte Lager- und Industrieanlage, in der berühmte Namen wie Caterina Grosse oder Monica Bonvicini ihre Ateliers haben, die Uferhallen. Das Gelände ist aber inzwischen verkauft an einen privaten Investor, der sich eigentlich mit der Stadt darauf geeinigt hatte, dass die Künstler bleiben können. Aber der Investor hat die Vereinbarung aufgekündigt. Und nun stehen die Künstlerinnen vor dem Aus. Wir haben gestern mit dem neuen Berliner Kultursenator von der CDU gesprochen, Joy Czaloch, darüber.
Ich habe hier zum Beispiel viele Clubbesitzer und Clubgänger, die sagen, was ist mit unseren Kulturorten? Was passiert mit den immer mehr und mehr am Rande getrennten Clubs? Oder aber auch die Uferhallen. Das ist eine Künstlerkolonie, die jetzt, also eine Künstlerkolonie von Weltrang, die wirklich Künstler wie Monica Bonvicini, Maria Eichhorn, John Berg und so weiter beherbergt. Und sie fragen sich natürlich auch, was passiert denn, wenn wir hier nicht bleiben können?
Und die eben auch einen e.V. gegründet hat, Uferhallen e.V., der dafür kämpft, dass die Künstlerinnen und Künstler bleiben können, dort in Berlin-Wedding. Monica Bonvicini ist ganz vorne mit dabei und wirft auch ihren berühmten Namen mit rein, um dort die Ateliers zu retten. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was befürchten Sie für die Uferhallen in Berlin?
Ich befürchte das Ende. Ich meine, dass trotz sehr vielen Gesprächen und sehr viele Entgegenkommen von beiden Seiten, vor allem von dem Seiten der Uferhallen e.V., befürchte ich, dass aus dieser ganz schönen Sache nichts raus wird. Also ich meine, die Besitzer, die haben sich praktisch herausgeholt aus alle die früheren Vereinbarungen. Wir merken das auch ja täglich, dass es praktisch ein bisschen so Anarchie auf einmal entstanden ist. Es wird hier und da alles gemacht, was man machen will, ohne dass die Mieter, also ohne dass wir das auch wissen, also gebohrt oder keine Ahnung was gemacht. Und vor allem, wir müssen jetzt relativ bald raus. Also sie werden jetzt in 6 Monaten, Dezember, Januar, anfangen zu bauen. Wir müssen alle praktisch raus und wir haben nichts Festes eigentlich angeboten bekommen.
Was ist da passiert? Es gab doch Vereinbarungen, die gehen ja schon zurück bis ins Jahr 2021. Was ist passiert mit diesen Vereinbarungen? Gibt es eine Erklärung dafür, warum der Investor die plötzlich gekündigt hat?
Nee, es gibt keine richtige Erklärung. Die haben sich einfach zurückgezogen. Die werden jetzt, also angeblich aus finanziellen Gründen, werden sie jetzt nicht alles bauen wollen, was sie vorhatten und wofür eigentlich auch alle die Vereinbarungen lagen. Und deswegen ist es jetzt praktisch ein bisschen so wie Wild West, ja.
Und Sie sind ja gerade dort in Ihrem Atelier, während wir telefonieren. Sie sagen, da hat sich in den letzten Wochen schon etwas geändert, verändert. Was genau würde das konkret bedeuten für Ihre Ateliers, für Ihre künstlerische Arbeit, überhaupt für viele Menschen, Künstlerinnen, Künstler, Kreative, die dort sind? Die hätten dort überhaupt keinen Platz mehr oder gibt es die Möglichkeit von Kompromissen?
Naja, ich glaube, Kompromissen sind alle bereit natürlich. Ja, wir reden seit viel zu vielen Jahren, um zu sagen, nein, das ist jetzt unsere Position und wir machen jetzt nicht mit. Aber es ist schon was sehr, sehr Spezielles, diese Uferhallen. Hier leben so viele Leute, und also nicht leben, aber arbeiten so viele Leute, nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern alle möglichen. Es gibt Tanzstudios und Produktionswerkstätte, und es ist ein bisschen so, als ob man eine ganze Nachbarschaft abschaffen würde, ja. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Was jetzt passieren wird, weiß man eben nicht, weil sie haben uns alternative Räume angeboten, wo wir für die Zeit umziehen können. Aber diese alternative Orte sind alles anderes, als was wir brauchen, als das, worüber wir in den letzten Jahren besprochen haben mit denen. Man weiß auch nicht, wann man zurück kann, man weiß auch nicht, unter welchen Bedingungen. Das heißt praktisch, also für viele von uns ist die Art, wie wir arbeiten und wie wir produzieren, und damit sind natürlich sehr viele Ausstellungen und Projekte verbunden, total unklar zurzeit. Es gibt praktisch keinen Gesprächspartner, ja.
Und die Stadtpolitik hat ja eigentlich jahrelang versucht, Ihnen da behilflich zu sein. Also von der Senatsverwaltung für Kultur weiß man das, man weiß es vom Bezirksamt Mitte, was dort für Sie im Wedding zuständig ist, dass es da von der Politik immer wieder Versuche gab, und das ist ja auch weit gediehen. Jetzt haben wir eine andere politische Situation. Wir haben einen neuen Kultursenator von der CDU, mit dem haben wir ja auch schon im Programm gesprochen. Der hat sich gestern zum Beispiel auch nochmal zu den Uferhallen geäußert, hat das als einen sehr wichtigen Standort beschrieben. Was erhoffen Sie sich von ihm, von Joey Ciallo, dem neuen Kultursenator in Berlin?
Ich erhoffe mir genau das, was er sagt, also Offenheit und Kampfgeist, ja. Ich erhoffe mir, dass ja wirklich jetzt die Investoren, das Bezirk und der Senat und die Uferhallen e.V., dass ja die zusammenbringt und dass man sich wirklich nochmal hinsetzt und dass man wirklich sagt, also nach irgendwelcher Alternative spricht, weil zurzeit eben überhaupt kein Gespräch gibt, damit dieser ganze Ort und diese viele Leute, die arbeiten, und diese Textur an verschiedene kreative Leute, hat man das in den 90er Jahren genannt, weiterhin besteht. Das erhoffe ich mir, weil sie haben schon, ich frage mich manchmal wirklich, hat man nichts aus den 90er Jahren gelernt? Ja, was war Berlin damals? Was ist Berlin jetzt geworden? Also ich meine jetzt nicht, dass früher alles besser war, im Gegenteil, aber ich meine sehr viele Orte, die verfügbar waren für Künstlerinnen, für Musiker, für eben Leute, die Kultur gemacht haben, waren da. Und jetzt gibt es immer weniger und immer weniger. Und es ist eigentlich jetzt die Rolle der Politiker zu sagen, okay, wir wollen das jetzt hier haben. Wir wollen nicht alles den Investoren geben. Wir wollen nicht alle einfach die Spekulation abgeben. Denn was ist das für eine Stadt, wenn wir nur Wohnungen, Arbeitsplätze und Malls haben? Das ist dann auch kein Berlin, oder?
Ich meine, Sie kennen ja auch Situationen in anderen Städten. Ist das typisch, was wir hier beobachten können in Berlin für die Verdrängung von Künstlern aus zentralen Stadtquartieren?
Ja, das ist natürlich üblich. Das Geld gewinnt immer am Ende, aber Berlin ist keine Stadt wie andere Städte. Und Berlin ist zurzeit seit ein paar Jahren ja die Kunstmetropole Europas oder sogar mehr als Europa. Und ich glaube, man hat schon gerade aus der politischen Seite eine Verantwortung dafür, dass es so bleibt. Ich meine wirklich, ohne die Räume, die freien Räume, die Berlin früher angeboten hat, wäre Berlin nicht das, was es jetzt ist. Und wenn wir alle jetzt in die Peripherie gehen müssen oder sogar wieder zu Hause von den Computer arbeiten müssen, ich meine, was wird Berlin in 20, 30 Jahren werden?
Gleichzeitig ist der Investor, wenn man schaut, wer das ist, auch kein Unbekannter, Alexander Samwer von den Samwer-Brüdern. Das sind ja jene, die Zalando gegründet haben und auch noch viele Startups aufgebaut haben mit dem Beteiligungsunternehmen Rocket Internet, die ja auf ihre Weise, sage ich mal, zu einem Mythos, da auch Teil dieses Mythos vielleicht sind, eher so auf wirtschaftlicher Art. Haben Sie das Gefühl, da könnte man noch Brücken bauen? Das ist ja auch eine ähnliche Generation, vielleicht ein Geist, an dem man irgendwie anknüpfen kann. Oder haben Sie das Gefühl, das ist ein Gegenüber, mit dem eigentlich ist? Wahnsinnig schwer ist zu reden.
Naja, rein theoretisch kann ich mir natürlich vorstellen, dass man zusammen reden kann, aber praktisch weiß ich, dass zu diesem Gespräch ist man noch nicht gekommen. Und die Vertreter von den Besitzer, die scheinen überhaupt keine Kompetenz zu haben und sogar kein Interesse zu haben, zu verstehen, was ist hier eigentlich passiert, wer hier arbeitet, was für eine Art von Arbeit hier gemacht wird. Es ist nicht nur die Produktion von Kunst, als ob das nicht genug wäre. Es ist auch wirklich ein Ort des Treffens, des Wissens, des Lernens. Da sehe ich überhaupt bis jetzt keine, ich kann nicht mal von entgegenkommen oder eben kein Interesse, ne? Also es wird einfach nicht, das sagt man immer so schön auf Englisch, honored, was man hier aufgebaut hat und auch nicht geschätzt, mit wem sie eigentlich auch reden konnten, ja.
Haben Sie das Gefühl, Sie bekommen Solidarität auch in der internationalen Kunstszene dafür?
Ja, es gibt sehr große Lust eigentlich und sehr viel Interesse, den Brief, der ja überall jetzt irgendwie zirkuliert, zu unterschreiben. Das kommt da sehr viele Freundinnen und Bekannten aus der Kulturszene, ob sie jetzt irgendwie im Theater, in der Musik oder in der Kunst unterwegs sind. Ich glaube auch viele Leute, die aus dem Ausland kommen, zum Beispiel aus Amerika, die lieben das ja in der Uferhallen, weil es eben diese Flavor hatte, wie früher Berlin war. Es muss jetzt irgendwie kein Disneyland werden, in dem es irgendwie renoviert wird und trotzdem so aussieht wie früher, aber etwas Ehrliches, ja. Ich glaube, viele Leute kennen eben aus anderer Stadt, wie es ist, dass es eigentlich normal ist, dass die Künstler aus der Stadt rausgetrieben werden und dass man am Ende vielleicht nur Museen und Galerien hat in der Stadt, weil sie diejenigen sind, die Einzigen sind, die die Miete dann zahlen können. Das muss auch nicht so sein. Ich glaube, dieses Mal hat man ein bisschen die Nase voll, dass es immer so läuft. Vielleicht hat man, glaube ich, international auch Lust zu sehen, dass Berlin, wie keine andere Stadt ist, fähig ist, die Sachen zu ändern und wirklich ein Zeichen zu setzen.
Das sagt die Künstlerin Monica Bonvicini, die in den Uferhallen in Berlin-Wedding arbeitet. Seit vielen Jahren dort mit ihrem Atelier vertreten ist, mit vielen anderen auch ebenso bekannten Künstlerinnen und Künstlern. Katharina Grosse zum Beispiel, Maria Eichhorn, Rosa Barber, viele andere mehr, aber eben auch viele andere kreative Köpfe, die dort darum kämpfen, dieses Areal erhalten zu können, nachdem der Investor dort die Vereinbarung, die es eigentlich schon mal gab, gekündigt hat. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ebenfalls, Dankeschön.
Und jetzt geht es uns um Gewalt gegen Frauen, die jeden Tag stattfindet, überall in Deutschland, hunderttausendfach. Und jeden dritten Tag stirbt eine Frau, getötet von ihrem Partner oder Ex-Partner. Ein Theaterstück macht das jetzt zum Thema in Oberhausen, einer Uraufführung der Autorin Felicia Zeller. Sie hat dafür in einem Frauenhaus recherchiert. Stefan Keim kommt aus dieser Uraufführung. Was erzählt sie?
Also zunächst einmal war ich ganz begeistert, dass es nicht gleich mit der großen Betroffenheitskeule losgeht, obwohl das natürlich, was Sie gerade erzählt haben, absolut dramatisch ist und ja auch alle Gesellschaftsschichten durchfährt. Aber der Titel des Stücks heißt ja Antrag auf größtmögliche Entfernung von Gewalt. Und da merkt man schon, es geht auch um andere Themen. Es geht zum Beispiel um diese unfassbare Bürokratie. Man muss sich das vorstellen, diese Frauen werden geschlagen, die haben es auch mit großer Not überhaupt geschafft, sich loszulösen aus diesen toxischen Beziehungen. Und dann sind sie in einem Paragraphendschungel. Das hat natürlich auch einen ganz garstigen Humor. Also damit fängt dieses Stück an. Es sind vier Frauen auf der Bühne und die erzählen dann viele reale Geschichten, die sie aber dann auch ineinander verschränken. Also immer so, dass es nicht um das Einzelschicksal geht, sondern ja um ein großes systemisches Problem.
Was sind das für Geschichten?
Das sind zum Beispiel Geschichten darüber, wann man es überhaupt schafft, sich loszulösen, was für ein Druck auf diese Frauen ausgeübt wird. Also zum Beispiel, wenn Kinder im Spiel sind, dann kommt dann sehr, sehr oft von gewalttätigen Ehemännern, dann kommt das Jugendamt und nimmt dir die Kinder weg. Deswegen musst du stillhalten, deswegen musst du nichts sagen. Und in einer sehr eindringlichen Szene erzählt zum Beispiel die Schauspielerin Susanne Burkhardt dann genau von diesem Moment, wo es überhaupt geht, dass man den Weg in ein Frauenhaus findet.
In dem Moment, in dem eine Frau Kraft damit wegzugehen, in dem Moment kann sie weggehen.
Also es geht darum, ich habe das aus dem Publikum aufgenommen, deswegen hört man es nicht ganz so gut, aber es geht um diesen Moment, wo man geschlagen wird, wo man aber viel zu schwach ist, um rauszukommen und dann muss man den Absprung finden später. Aber dann muss man eben genau diesen Moment finden und dazu brauchen diese Frauen Hilfe. Und ich habe viel erfahren an diesem Abend, was ich auch überhaupt nicht wusste. Zum Beispiel habe ich immer gedacht, wenn man in ein Frauenhaus geht, da wird einem geholfen. Da muss man nicht erst Geld bezahlen. Aber es kostet Miete. Diese Frauenhäuser in Deutschland sind ja nicht staatlich geführt und es ist völlig unterschiedlich, wie viel Geld dahinter steckt. 42 Euro am Tag wurde auf der Bühne gesagt und dann von Leiterinnen des Oberhausener Frauenhauses, die danach noch eine kurze Ansprache hielten, bestätigt, 42 Euro am Tag muss so eine Frau bezahlen und das addiert sich. Dieses Geld muss sie ja auch erstmal kriegen, vor allen Dingen, weil die unterdrückten Frauen oft auch einfach keine Konten haben, auf die sie überhaupt Zugriff haben. Die fliehen ja aus dieser Unterdrückung, die haben nichts. Also man merkt wirklich, wie unfassbar dramatisch diese Situation ist.
Mal abgesehen davon, dass Frauenplätze in diesen Frauenhäusern ja auch sehr rar sind und Frauenhäuser meistens unterfinanziert sind und es auch viel zu wenige gibt. Gab es denn konkrete, also wenn das so konkret ist und so politisch verortet, dieses Stück dort in Oberhausen, gab es konkrete politische, gesellschaftliche Forderungen von der Bühne?
Die gab es auf jeden Fall, also genau in diese Richtung, die Sie auch gesagt haben. Und es wurde auch danach auch aufgerufen zu spenden und sich zu engagieren. Man bekam auch gesagt, wo das ist. Die große Schwäche der Aufführung und des Stückes ist, dass Felicia Zeller, nachdem sie alles doch auch sehr feinfühlig aufgearbeitet hatte, auch in einer sehr schönen Sprache, sie macht es dann oft so, dass sie die Sätze nicht ganz zu Ende sprechen lässt, dass zum Beispiel das Verb am Ende fehlt. Das bekommt so eine kleine Künstlichkeit. Trotzdem hat man natürlich verstanden, worum es geht. Also so wird's auch Theater und nicht nur reine Dokumentation. Aber nach diesem tollen Stück wird's in den letzten 10 Minuten laut. Da fangen die vier Frauen auf der Bühne an, gröhlende, schimpfende, sie beleidigende und dann auch missbrauchende Männer zu spielen und schreien das ins Publikum. Das hat natürlich, vor allen Dingen, wo ja auch Leute im Publikum sitzen, die so etwas interessiert, seine Wirkung. Man sitzt da am Schluss ein bisschen erschlagen. Ich habe mir nur gedacht, das ist mir eigentlich zu plakativ nach diesem großartigen Abend. Da gibt es doch noch ganz andere Gedanken und Möglichkeiten. Ich hätte da gerne irgendwie so ein paar Ideen, wie es besser werden könnte und keine Darstellung der Gewalt, die es ja eben leider viel zu oft schon gibt.
Stefan Keim kommt also aus dieser Uraufführung im Theater in Oberhausen. Antrag auf größtmögliche Entfernung von Gewalt. Ein Abend über die alltägliche Gewalt gegen Frauen und auch die vielen Probleme, die damit verbunden sind, etwa einen Platz in einem Frauenhaus zu finden und dort überhaupt erstmal Zuflucht zu finden. Ich danke Ihnen sehr für diese Eindrücke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und jetzt Oliver Thoma.
Das Haus der Geschichte in Bonn hofft für seine Sammlung auf die Aktentasche von Kanzler Olaf Scholz. Der Leiter des Hauses, Harald Biermann, sagte der Süddeutschen Zeitung, er habe darüber bereits mit Regierungssprecher Hebestreit gesprochen. Im Deutschlandfunk Kultur betonte Biermann, die Tasche sei eine der sichtbaren Konstanten auf allen Wegen des Kanzlers, im Bundestag, aber auch bei offiziellen und inoffiziellen Auslandsreisen.
Wir als Museum suchen natürlich nach Objekten, die uns eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte ist zum einen, dass diese Tasche ein treuer Wegbegleiter ist und zum anderen eben auch etwas sagt über den Arbeitsstil von Bundeskanzler Scholz, dass er eben Wert legt auf gedrucktes Material, also damit sozusagen noch kein Digital Native ist.
Harald Biermann, der das Haus der Geschichte in Bonn leitet. Auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hat Interesse an dem Stück, denn in ihrem Archiv der Sozialen Demokratie in Bonn liegen bereits Aktentaschen von Herbert Wehner und Willy Brandt. Der Süddeutschen Zeitung zufolge hat das Kanzleramt noch nicht festgelegt, was mit der Tasche passieren soll, falls Scholz sie ausrangiert. Der Kanzler selbst hatte im Herbst auf Instagram geschrieben, es sei ja offensichtlich, er hänge sehr an dieser Tasche. Für den deutschlandweit geplanten Kulturpass können Veranstalter jetzt ihre Angebote online stellen. Ein digitaler Marktplatz dafür ist freigeschaltet, teilte das Büro von Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Berlin mit. Wer in diesem Jahr 18 Jahre alt wird, bekommt mit dem Kulturpass Tickets für Konzerte, Theater, Kinos oder Museen. Das soll ab Mitte Juni über eine App möglich sein. Auch Bücher, Comics und Musikinstrumente können junge Leute mit dem Pass kaufen. Er hat einen Wert von 200 Euro. Für das Pilotprojekt stellt der Haushaltsausschuss des Bundestages nach eigenen Angaben in diesem Jahr 100 Millionen Euro bereit. Die Mittel kommen aus dem Kulturetat des Bundes. Das Schauspielhaus Zürich hat eine Übergangslösung für die neue Leitung gefunden. Ulrich Kuhn soll den Posten eines Interimsintendanten bekommen. Das berichten das Theaterportal Nachtkritik und die Neue Zürcher Zeitung. Kuhn leitet noch bis zum Ende dieser Spielzeit das Deutsche Theater Berlin. In Zürich soll er für die Spielzeit 2024/25 die künstlerische Verantwortung als Intendant und Vorsitzender der Geschäftsleitung übernehmen. Er folgt dann auf Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg. Die beiden beenden im Sommer nächsten Jahres ihr 5-jähriges Engagement als Doppelspitze. Laut Medienberichten hat der Verwaltungsrat der Schauspielhaus Zürich AG außerdem eine Findungskommission eingesetzt, die eine langfristige Lösung für das Theater suchen soll.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Und damit gehen wir in eine der schönsten Städte der Welt, nämlich nach Venedig, wo auch noch, und das passt irgendwie auch zu dieser architektonischen, so außergewöhnlichen Stadt, ja, die wohl wichtigste Architekturausstellung der Welt stattfindet seit Jahrzehnten, nämlich die Architekturbiennale, die jetzt an diesem Wochenende eröffnet wird und an den ersten Tagen von Experten und von Journalistinnen besucht werden kann. Für uns ist dort Nikolaus Bernau. Es gibt ja viele verschiedene Themen, die diese Biennale beschäftigen. Wir haben ja auch schon über das Konzept des deutschen Pavillons gesprochen. Auch den hat sich Nikolaus Bernau angeschaut. Aber erstmal steht er da mitten in der Stadt auf einem Campo. Wo genau sind Sie?
Ja, ich bin jetzt am Rio Terra dei Franceschi. Das ist kein richtiger Campo, das ist eigentlich ein zugekippter Kanal, deswegen Rio Terra. Und der ist aber direkt neben zwei anderen Kanälen. Und hier hat man richtig guten Empfang, weil derzeit gibt es so ein bisschen Empfangsprobleme in Venedig. Und ja, deswegen, wenn es ein bisschen Windrauschen ist, dann wissen Sie, ich stehe gerade im Sturm am Kanal sozusagen.
So ganz ideal ist der Empfang nicht, aber ich glaube, wir verstehen Sie ausreichend, um ein paar Minuten darüber zu reden, was auf dieser Architekturbiennale eigentlich zu sehen ist. Das sind ja zwei wichtige Ausstellungsorte, das ist ja genauso wie bei der Kunstbiennale auch. Wir haben die Giardini, also diesen Park mit den nationalen Pavillons und dann das Arsenale, diese alte riesige Lagerhalle, in der eben auch einiges zu sehen ist. Sie haben sich heute ganz auf die Giardini konzentriert, weil mehr kann man, glaube ich, an einem Tag nicht wirklich leisten. Was haben Sie da gesehen?
Nein, man kann wirklich nicht mehr schaffen an einem Tag. Es haben ja alleine jetzt dieses Mal schon 62 Nationen ihre eigenen Pavillons eingerichtet. Dazu kommt eben der große Teil, den Leslie Locco, die erste afrikanische Kuratorin der Architekturbiennale, selber ausgesucht und inszeniert hat, sowohl im Arsenale, aber eben auch in den Giardini, in dem historischen Zentrum der Architektur der Biennale überhaupt und jetzt eben auch der Architekturbiennale. Und deswegen bin ich da erstmal hingegangen, weil ich mir eben auch diese Nationenpavillons einmal ansehen sollte. Sie sind ja doch immer noch das große Zentrum der Biennalen insgesamt, der Kunstbiennalen, aber eben auch der Architekturbiennalen.
Gibt es da ein nationales Verständnis vom Bauen?
Ja, das ist total erstaunlich, weil alle lehnen das natürlich ganz vehement ab und sagen, Architektur ist längst ein internationales Geschäft und es gibt die großen Firmen, die auf der ganzen Welt bauen. Es gibt die Architekturfirmen, die auf der ganzen Welt entwerfen. Aber es gibt dann eben doch immer wieder auch ganz klar ausgetragene nationale Konkurrenzen. Sehr auffällig war zum Beispiel, dass Ungarn zeigt derzeit eine große Ausstellung über ein neues Kulturzentrum, das mitten in Budapest entsteht, ein ganzer Park mit einem neuen Konzertsaal, auch einem großen Museum für Ethnologie. Und das ist dann schon, da geht es nur darum zu zeigen, wir können ganz tolle Architekten hier beschäftigen und können solch eine große Anlage bauen und machen das eben auch. Und da wird überhaupt nicht darüber geredet, welche Rolle spielt Kultur zum Beispiel im Herrschaftssystem von Viktor Orban oder spielt überhaupt gar keine Rolle, was ist eigentlich in diesem Völkerkundemuseum zu sehen. Dabei ist das ja gerade eines der großen Themen, nämlich die Dekolonisierung. Bei der Themenauswahl, die Leslie Locco uns vorgegeben hat, die Dekolonisierung und auch die Dekarbonisierung, die spielt da auch gar keine Rolle. Ganz anders macht das zum Beispiel Finnland. Ja, Finnland hat einen ganz niedlichen kleinen Pavillon und da haben sie in diesem niedlichen Pavillon jetzt eine Trockentoilette reingebaut, also ein Plumpsklo. Und erzählen ganz ausführlich daran, ja, die Zukunft der Welt wird im Plumpsklo gefunden werden, nämlich dort, wo man ohne großen Wasserverbrauch die menschlichen Ausscheidungen wieder weiterverwerten kann.
Eine ziemlich nachhaltige Lösung, glaube ich, ne?
eine ziemlich nachhaltige Lösung, die auch interessanterweise wirklich so gut durchexerziert wird, dass man das sich sofort vorstellen kann, dass das eben auch für große Städte irgendwann wieder funktionieren kann. Bis vor 150 Jahren haben ja auch große Städte nur mit Trockenklos funktioniert. Und das Interessante ist, dass die Niederlande direkt daneben zeigen jetzt gerade ein großes System, wie man Regenwasser viel sinnvoller einsetzen kann, anstatt es einfach wegzubringen. Das Spannendste für mich war dabei, das sind alles gar keine neuen Ideen, sondern das ist alles um 1980 längst bekannt gewesen, auch sogar etabliert gewesen teilweise und ist richtig vergessen worden. Das heißt, was auch bei der Architekturbiennale sehr deutlich wird, wir müssen ganz vieles neu lernen, was wir in den letzten 40 Jahren ja letztlich neoliberale Architekturpolitik verlernt haben. Hm. Und das ist eigentlich vielleicht eines der spannendsten Ergebnisse der ganzen Architekturbiennale.
Ja, ich meine, Bauen in der Klimakrise, das ist ja eines der ganz großen Themen natürlich jetzt für die Architektur international und offenbar auch auf dieser Architekturbiennale. Und um Umweltbelastungen, die das Bauen mit sich bringt, der Bausektor ist ja immens, was das angeht, international, darüber haben wir schon öfter gesprochen. Das scheint ja auch den deutschen Pavillon zu beschäftigen, den haben wir ja schon mal kurz auch thematisiert bei uns. Da wird ja mehr oder weniger das weitestgehend übernommen, was die Künstlerin Maria Eichhorn im letzten Jahr bei der Kunstbiennale hinterlassen hat, nämlich eine radikale Öffnung des Baus, fast eine Entkernung. Und nun bleibt es wegen Umbau geöffnet, so ist der Titel Open for Maintenance. Wie genau zeigt sich das im deutschen Pavillon, dieser Anspruch, dass man die Umweltbelastungen des Bauens thematisiert?
Ja, das geht ja viel weiter als nur die Übernahme einer alten Ausstellung im deutschen Pavillon. Die Kuratoren rund um die Architekturzeitschrift Arch Plus haben ja überhaupt Müll, wenn man so will, oder nicht gebrauchtes Material von der letzten Kunstausstellung gesammelt und dann sehr ordentlich durchnummeriert und neu gestapelt und neu arrangiert und erstmal geprüft, was kann man eigentlich damit machen. Und das ist eigentlich auch das wirklich Spannende, dass jetzt dieser Pavillon insofern sehr, sehr deutsch ist, weil er erstmal Müll sehr ordentlich restauriert und Müll sehr genau anguckt und was kann man mit dem Holz machen, was kann man mit dem Plastik machen, was kann man mit all diesen Gegenständen, die dort sind, anstellen. Ja, und dann kommt das ein bisschen so das Problem für die Betrachter an. Das sieht wunderschön aus in dem Pavillon. Aber was macht man jetzt eigentlich damit? Kann man damit Architektur neu machen? Und diese Frage wird erstmal gar nicht beantwortet, sondern das Material wird zur Verfügung gestellt für die Sanierung von Wohnungen in Venedig. Das heißt, erstmal Architektur sehen wir da gar nicht, sondern nur Material für Architektur.
Das überzeugt Sie wenig?
Wie bitte?
Das überzeugt Sie wenig?
Doch, das überzeugt mich sehr, weil das ist ein Material, was zur Verfügung gestellt wird. Also wir werden nicht sofort damit konfrontiert, ja, da muss man jetzt irgendwie Kunst draus machen. Das sieht auch sehr schön aus, muss man dazu sagen, der Pavillon. Aber es wird eben erstmal eine Debatte angeregt. Und das ist eigentlich das zentrale Thema dieser Architekturbiennale von Leslie Locko, dass sie ununterbrochen, also auch in ihren eigenen Ausstellungen, die Debatten anregen will. Eben auch zum Beispiel die ganze Frage, wie ist denn eigentlich die Folge des Kolonialismus zu bearbeiten, auch in der Architektur. Und dann sieht man eben eine Ausstellung aus Chicago und in der wird gezeigt, ja, das sind schwarze Gemeinschaften aus Chicago, die ganz eigene Architektur und Gemeinschaftsvorstellungen entwickeln und in denen es viel mehr um Sozialpolitik geht, als darum, irgendwelche schönen Wohnungen oder Häuser zu entwerfen. Und solche Themen, die spielen ganz offensichtlich in der Architekturbiennale eine ganz große Rolle, was übrigens umso absurder macht, dass der österreichische Pavillon, der wollte dann nämlich ganz gezielt in die Stadt reintragen, indem er selbst die Mauer zur Stadt quasi abreißt, dass dem das von der Biennale regelrecht verboten wurde. Das heißt, die Öffnung zur Stadt wurde dort ja verhindert, was der österreichische Pavillon jetzt dazu benutzt hat, um eine ganz scharfe Abrechnung mit der Biennale selber zu inszenieren, nämlich darüber, dass die Biennale eigentlich überhaupt nichts mehr mit der Stadt Venedig zu tun hat, aber immer mehr Teile der Stadt Venedig beansprucht in Form von Kirchen, von Wohnungen, von Geschäften und so weiter. Und der perfekte Ausdruck dafür ist wirklich gefunden worden, indem sie einen kleinen Turm neben dem Pavillon gestellt haben, von dem kann man aus über die Mauer in das Viertel St. Helena hineingucken. Und das hat doch heftige Erinnerungen daran, wie man früher aus West-Berlin nach Ost-Berlin gucken konnte. Ganz tolle Inszenierung.
Live mitten in Venedig, Nikolaus Bernau, unser Architekturkritiker bei dieser Architekturbiennale. Heute hatte sich die Giardini angeschaut, also den Park, da wo die Nationalpavillons sind, und auch die zentrale Ausstellung kuratiert von Leslie Loco, der ghanaisch-schottischen Architektin. Und morgen dann, vermute ich, Nikolaus, werden Sie sich das Arsenale anschauen, also den zweiten großen Standort. Da wünsche ich
aber ganz klar,
viele, viele Inspirationen und Neuentdeckungen. Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen.
Und natürlich werden wir diese Architekturbiennale in Venedig weiter beobachten. Da gibt es ja noch einiges mehr zu entdecken und auch noch einige weitere Fragen zu stellen. So, wir gehen ins gute alte Kino mit zwei neuen Filmen, die starten. Ein neuer Film von Ulrich Seidel, Sparta. Umstritten schon die Dreharbeiten. Und Living von Oliver Hermanus. Aber bevor wir das tun, gehen wir noch mal kurz nach Cannes. Da ist nämlich gerade Anke Lewicke und schauen uns das an, was Wim Wenders dort zeigt. Unter anderem einen Dokumentarfilm in 3D über Anselm Kiefer, den Großkünstler, der in Paris lebt. Was interessiert Wim Wenders an Anselm Kiefer?
Ja, beide sind ja 1945 geboren. Beide sind im Nachkriegsdeutschland in Trümmerlandschaften groß geworden. Und deshalb gibt es sicher so ein Grundverständnis. Und Anselm Kiefer hat sich ja in seiner Kunst mit seinen gigantischen Installationen, mit den Bildern verbrannter Landschaften immer wieder auch an der deutschen Geschichte abgearbeitet. Und man sieht ihn dann bei der Arbeit in 3D, wie er mit dem Bunsenbrenner arbeitet und alles. Und einmal schreibt er einfach sehr schön die unerträgliche Leichtigkeit des Seins und sagt dazu:
Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwere nicht sehen wollen, den Abgrund nicht. Denn von Grund auf wollen die Leute das nicht sehen. Darum gibt es diese Leichtigkeit.
Ja, und gemeinsam mit Wim Wenders gucken wir eben in diesen Abgrund hinein, den Kiefer ja mit seiner Kunst immer wieder geschaffen und thematisiert hat. Es ist der Abgrund der deutschen Geschichte. Und wir lernen wirklich, und das ermöglicht das 3D, wir sehen mit dem Blick von Anselm Kiefer auf seine Kunst.
Und durch 3D, dann ist man vermutlich auch wirklich richtig mittendrin in der Kunst von Anselm Kiefer, oder?
Ja, man ist mittendrin in seinem Atelier und man radelt mit ihm entlang seiner Installation.
Die ist also jetzt in Cannes zu sehen, eine Dokumentation von Wim Wenders über Anselm Kiefer in 3D. Kommen wir aber jetzt zu den Filmen, die tatsächlich ganz regulär in den deutschen Kinos starten, in den guten alten Kinos. Und reden wir über Ulrich Seidel, den österreichischen Regisseur, durchaus ein umstrittener Regisseur in vielerlei Hinsicht, auch was seine Arbeitsweise angeht, auch was die Arbeitsweise, die Dreharbeiten von Sparta angeht, genau der Film, der jetzt eben startet. Da gab es viele Vorwürfe. In Rumänien wurde ja gedreht mit Kindern und Jugendlichen und es hieß, dass die Kinder am Set nicht ausreichend geschützt worden seien. Das war auch nicht zum ersten Mal, dass ihm seine Arbeitsmethoden vorgeworfen worden sind. Und er wäre auch nicht der Einzige im Filmbusiness, der Vorwürfe von fragwürdigen Arbeitsmethoden bekommt. Nun kommt aber dieser Film in die Kinos. Wie sieht man ihn jetzt eigentlich mit dieser gesamten Vorgeschichte? Ist das ambivalent?
Ja, es ist auf alle Fälle ambivalent und der Film erzählt ja die Geschichte von Ewald, der nach Rumänien geht, der feststellt, dass er pädophile Neigungen hat und der dann mit Kindern und Jugendlichen eine Festung aufbaut und mit ihnen spielt, der ihnen auch etwas geben möchte und der die ganze Zeit aber auch mit sich selbst kämpft. Und wir laden diese Bilder natürlich auch ganz anders auf, weil wir eben wissen, was er für Neigungen hat. Und die große Frage war eben, wurden die Kinder beim Drehen, die Jugendlichen auch eingeweiht? Wussten sie überhaupt, was sie da für eine Geschichte sehen? Oder hat einfach Ulrich Seidel dieses Spannungsverhältnis einfach ausgenutzt, diese Ahnungslosigkeit? Es gab dann ein juristisches Verfahren, da hat er wohl Recht bekommen. Und er hat dann auch allen Beteiligten den Film gezeigt, die dann das Okay gegeben haben, dass der Film gezeigt werden kann.
Und wie genau wird denn dann dieser Film erzählt? Also wie... Ja, welche Geschichte ist es letztlich?
Ja, es ist eben diese Geschichte dieses Mannes, der einen Nazivater hat, den er auch immer wieder im Altersheim besucht und der eigentlich auch, wenn er mit den Kindern spielt, diese Festung baut, eben Sparta, also sie laufen dann auch in diesen Kostümen mit Schwertern rum, Judo-Unterricht gibt. Er möchte diesen Kindern eigentlich auch das geben, was er selbst als Kind nicht erhalten hat. Also da ist auch schon eine Zärtlichkeit am Werk, aber da ist auch eine Zärtlichkeit, die eben immer auch noch was anderes sein könnte. Und Ulrich Seidel zwingt uns eben in diese Perspektive hinein. Und eine Leinwand ist nicht immer eine Komfortzone. Eine Leinwand kann auch von Menschen, also ein Film kann auch von Menschen erzählen, denen wir lieber nicht so nahe kommen wollen. Aber man muss trotzdem wissen, dass bei den Dreharbeiten alles korrekt abgelaufen ist.
Ein gelungener Film am Ende? Jetzt mal abseits der Debatte um die Dreharbeiten?
Ja, wenn man sich darauf einlässt, ist es wie bei Seidel eben immer. Man kommt einem Menschen näher und will es eigentlich nicht, aber trotzdem, man kann nicht sagen, dass es ein Verständnis gibt, aber man muss einfach akzeptieren, wie dieser Mensch mit seinen sexuellen Neigungen umgeht.
Also, Sparta von Ulrich Seidel in den deutschen Kinos und der zweite Film, der in den Kinos startet, kommt aus Südafrika von Oliver Hermanus, Living, und das ist das Remake eines Films von Akira Kurosawa. Und was macht Hermanus? Das liest man hier, er verlegt die Handlung in das London der 50er Jahre. Und es geht um einen todkranken Büroangestellten, der feststellt, dass er sein Leben nicht gelebt hat. Und vielleicht ist das die Gelegenheit, einfach mal in den Originaltrailer reinzuhören. Da hören wir ihn auch schon so ein bisschen, wie er davon berichtet, dass er eigentlich immer Gentleman sein wollte. Andererseits aber auch sieht, dass die Tage einer wie der andere an ihm vorbeigezogen sind und dass er weder glücklich noch unglücklich sei.
From when I was a child. What I wanted was to be a gentleman. Life just crept up on me. One day preceding the next. Good morning, gentlemen.
Good morning, Mr. Williams.
Not happy, not unhappy.
Was genau für eine Figur ist das?
Ja, was ist das für eine Figur? Es ist ein Mann mit Melone und Regenschirm, der Tag für Tag eben in sein Büro geht, der aber dann feststellt, dass er eigentlich immer nur eine Fiktion war, dass er nur einen 9-to-5-Job gehabt hat und davon eine Marionette ist. Und als er mitbekommt, erfährt, dass er eben todkrank ist, möchte er einfach nochmal mit dem Leben Kontakt aufnehmen. Und das ist so ergreifend, wie Bill Nighy das spielt. Wir haben ja eben seine tiefe Stimme gehört. Da kommt die Trauer und Melancholie raus. Und das Ganze ist schon so ein sehr klassisch inszenierter Kostümfilm, wo die ganzen Requisiten, also die Nadelstreifenanzüge, das ganze Dekor, die farbenfrohen Kleider der Frauen auch keinen Hehl aus ihrem Requisitendasein machen. Aber das Schöne ist, dass sie dann doch irgendwann genutzt werden, mit Leben gefüllt werden. Weil dieser Mann beschließt, noch in seinem Bauamt ein letztes schönes Projekt endlich durchzuführen. Und dann wird die Melone auf einmal mit einem schönen Schwung aufgesetzt und der Regenschirm, der hilft ihm dann so bei seinem sehr energischen Schritt, damit er schneller vorwärts kommt.
Also ein gelungener Film?
Auf alle Fälle ein berührender Film, ein bewegender Film. Bill Nighy war ja auch für den Oscar nominiert und er wird ein schönes schottisches Volkslied singen und sich dabei eigentlich seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst werden. Und in diesem Moment schlägt eben auch seine Melancholie in Trauer um und er kann endlich loslegen, doch nochmal was in seinem Leben zu verändern.
Schon allein, glaube ich, für diesen Moment sollte man ins Kino gehen, höre ich aus den Worten. Living von Oliver Hermanus, also in den deutschen Kinos genauso wie Sparta von Ulrich Seidel. Anke Lewicke zurzeit in Cannes bei den Filmfestspielen. Vielen Dank und viel gute und beeindruckende Filme noch dort in Cannes. Dankeschön.
Ja, au revoir, à la prochaine.
So, und Feuilletons gibt es am Himmelfahrtstag keine. Das war also schon. Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast.